Jesus, keiner ist wie du. Oh Herr, das ist wahr. Keiner ist wie du. Herr, und niemand kommt so nah an mich ran wie du. Keiner kann mein Herz so berühren wie du. Keiner kennt das Innerste in meinem Leben so wie du. Und doch liebst du mich. Keiner liebt mich so wie du. Amen. Ein Gerichtssaal. Relativ klein für kleine Verhandlungen. Vorne an seinem großen Schreibtisch sitzt der Richter. An der Seite ist seine Assistentin, die mitprotokolliert. Auf den Stühlen sitzen drei Leute. Ein smarter Sonny Boy, der das Leben leicht nimmt, der gespannt ist darauf, wenn das Testament des Großonkels geöffnet wird, was da wohl drin steht. Dann die ernsthafte Enkelin, die ihren Weg als Geschäftsfrau angefangen hat zu nehmen, die auch gekommen ist zur Testamentseröffnung. Und dann der dritte im Bunde, ein unauffälliger Angestellter, der sein Leben so meistert. Auch er ist gekommen zur Testamentseröffnung. Alle sind sehr gespannt drauf. Der Richter öffnet das Testament, schlägt auf und beginnt daraus vorzulesen. Jeden ist klar, dieses Testament, was jetzt vorgelesen wird, das ist rechtsgültig. Im Nachhinein kann sich keiner noch melden und sagen, ich hätte noch gerne Ergänzung zu diesem Testament. Was da drin steht, das ist gilt. Man kann nichts hinzufügen. Dieses Beispiel benutzt Paulus, als er an die Galater schreibt. Liebe Geschwister, lasst mich ein Beispiel gebrauchen. Ich lese aus Galater Kapitel 3, ab Vers 15. Liebe Geschwister, lasst mich ein Beispiel gebrauchen, das uns allen vertraut ist. Wenn jemand ein Testament aufgesetzt hat und es rechtskräftig geworden ist, kann keiner mehr es für ungültig erklären oder vielleicht nachträglich etwas ändern. Genauso verhält es sich mit den Zusagen, die Abraham und seine Nachkommenschaft gemacht wurden. Genauso wie diese Zusagen, die Gott, Abraham und seine Nachkommenschaft gemacht haben, ist genauso wie ein rechtsgültiges Testament. Übrigens sagt Gott nicht, und deinen Nachkommen, als würde es sich um eine große Zahl handeln. Vielmehr ist nur von einem einzigen die Rede, deinem Nachkommen. Und dieser eine ist Christus. Was ich sagen will, ist Folgendes. Gott hat mit Abraham einen rechtskräftigen Bund geschlossen. Wenn dann 430 Jahre später das Gesetz erlassen wird, kann dieses Gesetz den Bund nicht außer Kraft setzen und damit Gottes Zusage aufheben. Genau das wäre nämlich der Fall, wenn der Empfang des Erbes davon abhinge, dass wir das Gesetz befolgen. Dann würden wir es nicht mehr aufgrund von Gottes Zusagen erhalten. Das Erbe jedoch, das Gott Abraham in Aussicht stellte, ist ein Geschenk, das sich auf seine Zusage gründet. Welche Aufgabe hat denn das Gesetz? Es wurde hinzugefügt, um ans Licht zu bringen, dass wir mit unserem Tun Gottes Gebote übertreten und sollten so lange in Kraft bleiben, bis jener Nachkomme Abrahams da war, auf den sich Gottes Zusage bezog. Im Übrigen wurde uns das Gesetz durch Engel mit Hilfe eines Vermittlers überbracht. Ein Vermittler aber ist nicht nötig, wenn nur ein einziger handelt. Doch genau das war der Fall, als Gott, der eine und einzige Gott, Abraham das Erbe versprach. Der Vermittler für das Gesetz, von dem er spricht, das ist Moses. Moses wird das Gesetz gegeben und er übermittelt es, er überbringt es. Und Abraham hat es direkt bekommen, die Verheißung. Bedeutet das nun, dass das Gesetz im Widerspruch zu Gottes Zusagen steht? Ausgeschlossen. Wenn ein Gesetz erlassen worden wäre, das imstande ist, lebendig zu machen, dann könnte man tatsächlich mit Hilfe des Gesetzes vor Gott gerecht dastehen. In Wirklichkeit jedoch, das zeigt die Schrift, ist die ganze Menschheit der Sünde unterworfen und wird von ihr gefangen gehalten. Denn Gottes Zusage soll sich ausschließlich auf der Grundlage des Glaubens an Jesus Christus erfüllen. Was er versprochen hat, sollen die erhalten, die ihr Vertrauen auf Christus setzen. Doch bevor die Zeit des Glaubens begann, wurden wir alle zusammen unter die Aufsicht des Gesetzes in Gewahrsam gehalten. Unsere Gefangenschaft sollte erst ein Ende haben, wenn Gott uns den Weg des Glaubens eröffnen würde. Das Gesetz war also unser Aufseher, unter dessen strenge Hand Gott uns gestellt hatte, bis Christus kam. Denn es war Gottes Plan, uns auf der Grundlage des Glaubens für gerecht zu erklären. Und jetzt, wo die Zeit des Glaubens da ist, stehen wir nicht mehr unter der Kontrolle jenes Aufsehers. Gott hat ein Testament gemacht. Normalerweise denkt man an das Neue Testament, an das Alte Testament, an diese Einteilungen der Bücher. Wenn die Bibel von Testament spricht, dann spricht sie von Bundesschlüssen, die Gott mit seinen Menschen abschließt. Und da gab es ganz verschiedene Bundesschlüsse. Und ein ganz markanter Bundesschluss, auf den sich Paulus hier bezieht, ein ganz markantes Testament, das ist der Bundesschluss, den Gott mit Abraham geschlossen hat. Und wenn dieses Testament rechtskräftig geworden ist, wenn dieses Testament aufgesetzt wurde und Gott sein Testament mit Abraham gemacht hat und das auf seinen Nachkommen bezog, dann kann man einem Testament nichts mehr hinzufügen. Das Gesetz, das Paulus sagt, 430 Jahre später kam, das ist keine Hinzufügung an dieses Testament. Damit wird das Testament nicht erweitert und auch nicht aufgehoben. Das ist ja das, was damals in Galatien so einige Leute behauptet haben, die gesagt haben, ja, das mit Jesus und dem Glauben und dass sich das auf Abraham bezieht, von mir aus. Aber allein aus Glaube, das ist noch nicht so das Wahre. Du musst dem Glauben noch etwas hinzufügen, nämlich das Gesetz. Und Paulus sagt, nein, wenn ein Testament rechtsgültig geworden ist, fügt man nichts mehr hinzu. Mir begegnen manchmal in Gemeinden Lehren, die uns gerne einfangen wollen. So, zum Beispiel war ich mal in einer Gemeinde, wo die Grundhaltung war, ja, Jesus schenkt dir aus Gnade, Gott schenkt dir aus Gnade die Rettung. Du musst nichts tun. Er bietet dir das als Geschenk an. Hier ist mein Geschenk für dich, sagt Gott. Ich bin für dich am Kreuz gestorben. Hier habe ich die Erlösung von deinen Sünden erkauft. Das ist ein Geschenk. Soweit würde ich mitgehen. Und dann sagt man, okay, nachdem du Christ geworden bist, jetzt aber schaffe an deiner Rettung mit Furcht und Zittern. Das heißt, du musst dich investieren, du musst Kraft einbringen, du musst dran arbeiten. Du bist kostenlos, umsonst, als Geschenk gerettet worden. Das Angebot vom Kreuz hat man dir kostenlos gemacht. Aber jetzt musst du dran arbeiten, dass es dir erhalten bleibt. Da wird etwas dem Testament des Glaubens, das Testament Abrahams, auf das Paulus dann auf Jesus deutet, etwas hinzugefügt. Jesus schenkt dir das alles, aber an der Erhaltung deiner Rettung musst du selber arbeiten. Du musst ein frommes Leben, ein geheiligtes Leben führen, was ja erstmal nichts Schlechtes ist. Aber wenn das dazu dienen soll, deine Rettung zu erhalten, glaube ich, führt das in die falsche Richtung. Du musst ein Gebetsleben führen. Natürlich sollte man als Christ ein Gebetsleben führen. Aber wenn es dazu dient, deine Rettung zu erhalten, ist das eine Hinzufügung an das Geschenk, wird ein weiteres Testament, ein weiteres Bund angefügt. Du musst evangelisieren. Wie viele Leute hast du im letzten Jahr zum Glauben gebracht? Da wird etwas hinzugefügt. Sonst könntest du ja was an deiner Rettung verlieren. Du bist in Sünde gefallen? Ja, natürlich vergibt dir Gott wieder. Aber du musst natürlich mit zerknirschten und zerbrochenem Herzen zu Gott kommen. Richtig in Tränen durchschüttelt und lass dich nicht von diesen Lehren einfangen. Wisst ihr, worum es Gott geht? Um Ehrlichkeit. Gott geht es nicht um Einhalten von Gesetzen. Gott geht es um Ehrlichkeit. Gott geht es nicht darum, dass du 103 Tränen vergießt und richtig ein zerknirschtes Herz zeigst, damit er dir vergeben kann, damit deine Rettung erhalten bleibt. Sondern Gott geht es darum, dass du ehrlich ihm gegenüber bist. Und wenn du ehrlich zu ihm kommst und sagst, Gott, Jesus, ich habe Mist gebaut. Ich habe Sünde getan. Ich bin im Internet auf eine Seite gegangen, die ich nicht hätte ansurfen sollen. Oder ich habe jemanden ganz bewusst ins Gesicht gelogen. Ich habe Sünde getan. Dann geht es Gott um deine Ehrlichkeit. Komm damit ehrlich zu Gott und sage Gott, Gott, es tut mir leid. Und wenn wir zu Gott kommen, so ist er treu und gerecht und er wird uns unsere Sünden nicht anrechnen. Fügt dem Testament nichts zu. Du bist frei, lass dich nicht wieder versklaven. Wir kriegen die Verheißung Abrahams. Diese Verheißung Abrahams hat er auf Jesus gedeutet. Ich habe mich in der Vorbereitung gefragt, was hat sich denn in Jesus erfüllt? Was ist denn die Abrahamsverheißung? Da habe ich geguckt, was wurde denn, Abraham wurde ja alles Mögliche verheißen. Abraham wurde verheißen, dieses Land da, wo ich dich hinführen werde, das will ich dir geben. Ist das die Abrahamsverheißung, die gemeint ist, die jetzt auch für mich gilt? Mensch, ich muss mal gleich mein neues Grundstück begutachten. Ich muss mal schauen, dass ich mir einen nächsten Flug charter. Welche Abrahamsverheißung ist gemeint? Die mit den vielen Nachkommen? Welche Abrahamsverheißung ist gemeint? Und Paulus sagt, die Abrahamsverheißung ist gemeint, die sich in Jesus erfüllt hat. Und was hat sich in Jesus erfüllt? Johannes 3, Vers 16. Jeder, der an ihn glaubt, geht nicht verloren, sondern wird gerettet werden. Und Abraham wird als das Vorbild, der Prototyp von jemandem genommen, der gezeigt hat, was Glaube ist. Der Zugang zu Gott wird frei durch den Glauben. Paulus sagt noch eine andere Sache, eine zweite Sache, die damit eng zusammenhängt, sagt Paulus im Vers 14 schon vorher: Durch Jesus Christus bekommen jetzt also alle Menschen aus allen Völkern Anteil an dem Segen, den Gott Abraham zugesagt hat. Aufgrund des Glaubens, da haben wir wieder den Glauben, erhalten wir den Geist, den Gott versprochen hat, den Heiligen Geist. Also was hat sich in Jesus erfüllt? Welche Verheißung, welches Teil, welches Testament, das Gott Abraham gegeben hat? Die Zusage, dass wir einen Zugang durch den Glauben an Gott haben. Vorbei ans Gesetz. Und den Empfang des Heiligen Geistes. Aufgrund des Glaubens bekomme ich den Heiligen Geist. Aufgrund des Glaubens habe ich Zugang zu Gott. Aufgrund des Glaubens, was heißt denn aufgrund des Glaubens? Glaube. Glaube, das klingt wie so mysteriös. Ich bin gerettet aufgrund des Glaubens. Wie könnte man Glaube fassen? Überlegt euch mal in euren eigenen Gedanken, wenn ihr jemanden gegenüberstehen würdet und der würde sagen, sag mal, du sagst, dass du an Jesus glaubst oder du bist aufgrund des Glaubens gerettet. Was heißt denn das? Was heißt denn aufgrund des Glaubens? Viele Menschen haben da echt was mysteriös Wabendes im Kopf. Glaube ist was Undefinierbares, nicht zu greifendes. Glaube, boah. Entscheidung, Vertrauen. Ich bin auf Grundlage des Glaubens geheilt. Was ist dieses? Ich bin auf Grundlage des Glaubens gesegnet. Glaube irgendwie nicht zu fassen. Ich habe mich mal gefragt, was heißt denn, dass ich jemanden glaube? Was sage ich denn damit? Ich erzähle, stellt euch vor, ich habe jemanden getroffen und er erzählt mir etwas. Und dann sage ich, ja, ich glaube dem. Das heißt, ich glaube, ich vertraue darauf, dass das, was der mir erzählt hat, wahr ist. Da sind wir bei den absoluten Grundlagen unserer christlichen Lehre, den absoluten Basics. Doch, irgendwie doch nicht. Weil ich habe mich gefragt, ist ein für Wahrhaltner alles oder greift das nicht zu kurz? Ich glaube nicht, dass es falsch ist. Ich glaube, es ist richtig. Mein Glaube gründet sich darauf, dass ich für wahr halte, was hier drin steht. Mein Glaube gründet sich darauf, dass ich für wahr halte, dass Jesus am Kreuz für mich gestorben ist. Mein Glaube gründet sich darauf, dass ich vertraue, dass Jesus nicht im Tod geblieben ist, sondern dass den Tod überwunden hat und auferstanden ist von den Toten und dass ich heute noch mit ihm reden kann. Kann, rein theoretisch. Ich glaube, es greift zu kurz, nur Sachen für wahr zu halten. Es ist nicht falsch, aber es ist nicht alles. Für Wahrhaltner. Eine Sache für Wahrhaltner. Ich glaube, dass in die Geschichte von Narnia kennen vielleicht einige von euch. Die Chroniken von Narnia, wunderbare Erzählung von Menschen, die so in ein Reich von sprechenden Tieren und Abenteuern kommen, und in dem Teil der Prinz Caspian kommen da vier Kinder in diese Welt und treffen da auf Zwerge, Und diese vier Kinder waren vorher schon mal in Narnia, ein paar Jahrhunderte vorher. Also während auf der Erde nur ganz kurze Zeit vergangen ist, sind in Narnia hunderte von Jahren vergangen. Und da haben sie jemanden kennengelernt, und zwar Aslan. Die ganze Narnia-Erzählung kann man als Sinnbild, steckt voller Bilder für den Glauben an Gott. Und Aslan zeigt so, verkörpert so Jesus wieder. Der Löwe. Aslan ist ein Löwe in der Erzählung. Und Aslan, den haben die Kinder wirklich in der Begegnung kennengelernt. Und als sie wiederkommen, ein paar hundert Jahre waren ins Land vergangen, Aslan war seit der Zeit nicht wieder aufgetreten. Der Glaube an Aslan war eine theoretische Sache geworden, und viele haben sogar in Zweifel gezogen, ob diese Theorie wirklich wahr ist. Erst als Aslan tatsächlich ganz am Ende des Buches auftritt, braucht es keine Diskussionen mehr. Plötzlich steht er wirklich da. Die Begegnung mit Aslan beseitigt alle Fragen. Bist du Jesus schon mal begegnet? Oder ich frage anders: Bist du Jesus? Wann bist du Jesus das letzte Mal begegnet, wenn du diese Frage mit Ja beantworten würdest? Glaubst du an Gott oder glaubst du Gott? Ich will mal Johannes 8, Vers 12 aufschlagen, 12 bis 14. Ein anderes Mal, als Jesus zu den Leuten sprach, sagte er: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Erstmal eine Aussage. Die kann man für wahr halten, die kann man aber auch anzweifeln. Da sagten die Pharisäer zu ihm, und sie zweifeln das jetzt an: Du redest als Zeuge in eigener Sache. Was du sagst, ist nicht glaubwürdig. Jesus erwiderte: Auch wenn ich als Zeuge in eigener Sache rede, ist das, was ich sage, wahr. Denn ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe. Ihr aber wisst weder, woher ich komme, noch wohin ich gehe. Das Gespräch mit den Pharisäern geht noch weiter, aber mir reicht dieser Ausschnitt erstmal. Da begegnen Menschen Jesus, und damit begegnen sie seiner Botschaft. Und diese Menschen stehen vor der Wahl: Glaube ich dieser Botschaft oder glaube ich ihr nicht? Und was sie plötzlich feststellen ist: Der Bote selber ist die Botschaft. Er redet von sich selber. Botschaft und Bote sind eins. Man kann sie nicht voneinander trennen. Wenn man den Glauben als theoretisches für Wahrhalten von biblischen Wahrheiten trennen würde von dem lebendigen, auferstandenen Jesus Christus, würde man etwas tun, womit man den ganzen Gehalt der biblischen Botschaft verlieren würde. Die Botschaft ist nicht von dem Botschafter zu trennen. Jesus selber gibt Zeugnis von sich selber. Ich habe mich in meinem Leben immer wieder, gab es so Phasen, wo ich mich gefragt habe: Ich glaube eigentlich nur noch theoretisch. Ich bin Jesus schon im Gebet, im Bibellesen seit Wochen nicht mehr begegnet. Jesus, wo bist du? Ich habe keine Herzenseindrücke gehabt. Ich habe keine Worte in der Bibel gehabt, die zu mir gesprochen hätten. Jesus, wo bist du? Ich habe nur noch einen theoretischen Glauben. Ich weiß aus meinen Erinnerungen früher, da warst du irgendwo mal da. Aber wo bist du jetzt? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wann bist du das letzte Mal Jesus begegnet? Bist du ihm heute schon begegnet? Vielleicht hier im Gottesdienst? Wow, Halleluja. Dann freue ich mich mit dir. bist du ihm vielleicht heute Morgen im Gebet begegnet, dass du gebetet hast und plötzlich hast du gemerkt, ich bin nicht hier allein im Zimmer. Oh, Gottes Herrlichkeit ist da, Gottes Reden ist da, er redet zu meinem Herzen. Vielleicht hast du sogar einen Eindruck bekommen, ein Bild, ein prophetisches Wort, eine Zungenrede. Vielleicht hast du heute Morgen die Bibel aufgeschlagen und gelesen und plötzlich gemerkt, dieser Vers, dieser Abschnitt, den ich lese, das ist jetzt Gottes Wort für mich. Hier begegnet mir gerade der lebendige Gott. Mensch, dann freu dich daran. Du bist Jesus begegnet, heute Morgen. Aber wenn dein Gebet nur ein Monolog ist, wenn die Bibel für dich nichtssagend ist, dann ist es erstmal wichtig, ehrlich zu sein. Tu nicht so, als ob alles in Ordnung wäre, sondern sei ehrlich und gib dich damit nicht zufrieden. Weil ich glaube, dass dieser lebendige Jesus uns nicht nur bei unserer Rettung irgendwo mal begegnet ist, sondern ich glaube daran, dass Jesus ein Interesse hat, dir jeden Tag wieder neu zu begegnen. Gib dich nicht zufrieden mit dem Status quo. Wenn du nicht weißt, wie kannst du eine neue Beziehung zu ihm aufbauen, könnte der erste Schritt sein, es ihm zu sagen. Sag ihm, Jesus, ich möchte eine neue Beziehung zu dir haben. Herr, ich bin dir so lange nicht mehr begegnet. Herr, ich weiß nicht, wo du bist. Mein Glaube ist so theoretisch geworden. Ich will dir selber wieder begegnen. Herr, weck du einen neuen Hunger in mir, eine neue Sehnsucht und begegne du mir wieder. Ich glaube, wenn du dir wirklich Zeit nimmst, ihn zu suchen, dann wirst du ihn wiederfinden. Denn er hat großes Interesse daran, sich finden zu lassen. Er möchte dich nicht in halber Strecke in der Luft hängen lassen. Er hat dir nicht begegnet und dich gesagt, okay, schön, du bist jetzt gerettet und jetzt lasse ich dich wieder allein. Sondern er hat ja gesagt, okay, ich gehe zum Vater, aber ich schicke euch meinen Heiligen Geist. Und mit meinem Heiligen Geist bin ich bei dir. Ich werde dich nicht alleine lassen. Dein Glaube muss nicht theoretisch sein. Gib dich doch nicht damit zufrieden, dass du irgendwann mal Jesus begegnet bist. Jesus möchte dir heute begegnen. Gott ist wirklich da. Das glaube ich. Die Abrahams Verheißung, die sich in Jesus Christus erfüllt, gilt für uns heute. Ich lade das Lobpreisteam ein, dass wir uns Zeit, ruhig ausführlich Zeit zum Lobpreis nehmen. Und ich lade euch ein, wenn ihr sagt, ich möchte wieder eine neue Beziehung mit diesem Jesus haben, dann lass den heutigen Tag nicht verstreichen. Streck dich im Lobpreis nach ihm aus. Sag ihm, Jesus, ich will dir begegnen. Und ich glaube, Jesus ist da. Jesus ist heute Morgen hier. Wenn du sagst, oh, ich brauche aber jemanden, mit dem ich zusammen beten kann, dann wende dich nach rechts oder nach links. Bete mit demjenigen zusammen. Frag um Hilfe. Auch da können wir Christen einander beistehen. Ich will dir auch das Angebot machen. Ich bin gerne hier vorne auch bereit, für dich zu beten, wenn du sagst, oh, ich brauche Gebet und ich traue mich nicht, meinen Nachbarn anzusprechen. Vielleicht fällt es dir leichter, nach vorne zu kommen. Ich lade dich ein. Lass diesen Morgen nicht verstreichen, ohne Jesus zu begegnen. Er ist der Inhalt der Botschaft. Er ist der Auferstandene. Er ist der, der lebendig macht. Er ist der, der sagt, ich will, dass du mein Kind bist und ich will Gemeinschaft mit dir haben. Ich will nicht, dass du alleine vor die Hunde gehst, sondern ich strecke mich aus nach dir. Ich will dich in meine Arme schließen. Komm, nutze diesen Morgen.